SWR 2 Leben.
Mein Haus liegt am Rande eines kleinen Dorfes. Es ist ein sehr einfaches Haus, aus Holz gebaut mit nur einem Raum und einer Schlafnische im Giebel. Ich lebe allein in diesem Haus, ohne einen Partner oder die Bezogenheit auf einen solchen, wenn er auch in der Ferne wäre. Das Dorf liegt abseits der Landstraßen. Hierher verirrt sich niemand, der kein Dorfbewohner ist. Und davon gibt es nicht sehr viele. Um 9 gehen hier die Lichter aus. Das fahle Leuchten vereinzelter Dorflaternen im Winter, wenn die Rollläden der Häuser bereits ab 4 heruntergelassen sind. Was tut man in dieser noch fast 8-stündigen Finsternis bis zum Zubettgehen, Tag ein, Tag aus, über die Herbst- und Wintermonate? Lesen, schreiben, Alkohol, sich berieseln lassen. Sich mit dem Surfen in sozialen Netzwerken von der Einsamkeit ablenken, nur um virtuell irgendwo dazuzugehören? Virtualität als Prothese für Nähe, Zeit totschlagen. Trete ich spät abends vor die Tür, gibt es nichts als Schwärze um mich, nirgendwo den Schimmer von Licht jenseits meines Fensters. Bin ich allein auf dieser Welt aus drückender Dunkelheit und Stille? Vielleicht sollte auch ich mein Licht löschen und nicht nur das der Schreibtischlampe. Die Gleichförmigkeit der strukturlosen Tage mit Arbeiten, deren Erfolg ungewiss, ist wie ein Leben ins Nichts hinein. Geradewegs hinein in diese Schwärze. Ich bin aus der Großstadt hierher gezogen, nachdem Familie und Wohnung aufgelöst waren. Bezahlbarer Wohnraum war nicht zu finden. Ich kokettierte mit dem freien Leben als einsamer Landmann und Autor, erleichtert, die jahrelangen Konflikte in Partnerschaft hinter mir gelassen zu haben, dem überdrüssigen Stadtleben entronnen zu sein. Ich freute mich auf diese neue Lebensphase in und mit der Natur, ohne feste Zeitstrukturierung, nie mehr Beziehungsstress. Allein und in völliger Autonomie. Doch wie lebt es sich in diesem Traumbild von Unabhängigkeit, wenn sich die Euphorie über die Freiheit erschöpft hat? Auch nach 2 Jahren sind mir die Dorfbewohner fremd und ich ihnen. Um nicht immer nur abseits zu stehen, nehme ich gelegentlich an den Trinkgelagen der Männer am Feuer teil. Die nächtlichen Verbrüderungen sind aber am nächsten Tag vergessen. Ich bleibe ein Außenseiter, ein Zugezogener. Eine Kneipe gibt es schon lange nicht mehr. Zum nächsten Geschäft braucht es 20 Minuten mit dem Auto, 2 Stunden in meine alte Stadt. Es kommt vor, dass ich feststelle, seit 3 Tagen mit niemandem gesprochen zu haben, auch nicht am Telefon. Kein guter Zustand, denke ich. Ich bemühe mich, in dieser Gegend Fuß zu fassen, besuche gelegentlich Bekannte in nahegelegenen Dörfern. Doch wie oft fährt man 20, 30 Kilometer in der Gegend herum, nur um nicht allein zu sein? Ich freue mich auf den Donnerstag. Jeden Donnerstagabend fahre ich eine 1/4 Stunde zur nächsten Autobahnraststätte, um mich mit Zigaretten einzudecken. Hier ist vor allem Licht, eine freundliche Kassiererin, die mich mittlerweile kennt und mit der ich ein paar Worte übers Wetter wechseln kann. Über die neueste Schlagzeile der Bild-Zeitung oder dass schon wieder jemand den Toilettenschlüssel einfach mitgenommen hat. Ich lasse mir Zeit bei meiner Bockwurst und dem Blättern in Zeitschriften. Für 1/2 Stunde gehöre ich dazu, zu den Durchreisenden, zum Treiben der Menschen, Anschluss an die Welt. Für mich ist das vielleicht wie für andere der Besuch einer kleinen Party. Auch mit Kultur versuche ich es in diesem dünn besiedelten Landstrich. Ich gehe ins nächste Kleinstadtkino, in irgendeinen Film, einen, der in solchen Kinos eben läuft. Im Saal 5, 6 weitere Gestalten. Die Komödie ist zu Ende, ich verlasse das Kino in die Dunkelheit. Niemand da, mit dem ich meine Gedanken über diesen Blockbuster teilen könnte. Selbst ein Schwärmen über diesen Streifen würde ich gerne über mich ergehen lassen. Hauptsache irgendein Gespräch mit jemandem. Aber da ist niemand. Ich überlege, ob es zu solch einem kulturellen Ereignis nicht dazugehört, den Abend mit einem Bier abzurunden. Vor mir lägen nur ein paar menschenleere Straßen, um in die einzige Kneipe dieses Ortes zu gelangen, dort neben den einheimischen Zeitgenossen an einem stillen Tisch meine Bestellung aufzugeben und dann mein Glas auf dem Bierdeckel hin und her zu drehen. Doch ich will es nicht noch schlimmer machen, fahre zu meinem Haus und gehe sofort ins Bett, um nicht wieder auf dumme Gedanken zu kommen. Ich beginne, anderen die Schuld für meine Einsamkeit zu geben. Warum melden sich Kollegen oder Freunde selten bis gar nicht? Auch die Anrufe meiner erwachsenen Kinder bleiben sporadisch. Ich fange an, mich in eine Art Verbitterung einzurichten. Dann eben nicht, sollen sie allesamt bleiben, wo der Pfeffer wächst. Doch manchmal melden sich tatsächlich Besucher an. Sie schwärmen über das Landleben. Anfangs hatte ich Besuche viel öfter erwartet, eigentlich immer zu. Doch jetzt empfinde ich sie fast als Störung, das Reden über Dinge, zu denen mir jeder Bezug fehlt. Und dann werden sie mich wieder verlassen, in ihre Stadt fahren, zu ihren vielen Freunden, in ihre Büros, zu ihren Partnern, in großer Runde in Cafés sitzen und lachen. Mich jedoch lassen sie hier zurück. So, wie sie mich erleben, werden sie wohl auch nicht wiederkommen. Ähnlich ergeht es mir, wenn ich alle 2 bis 3 Wochen in meiner einstigen Heimatstadt zu tun habe. Ich lebe darauf hin, auf diese Termine, ein paar Gespräche, diese Höhepunkte in meinem Leben. Doch ich weiß, dass ich nach 2, 3 Tagen wieder zurück muss. Deshalb habe ich Angst, überhaupt loszufahren. Ich bin gern allein, aber ich bin nicht gerne einsam. So kann es nicht weitergehen. Die Balance zwischen Autonomie, Geborgenheit und Sinnstiftung, den 3 Säulen des Daseins, wie ich es verstehe, hat bei mir erhebliche Schlagseite bekommen. Ich drohe zu kentern. An Autonomie habe ich mehr, als mir lieb ist. Meine Arbeit dümpelt lustlos dahin. Sinnerfüllung kann ich darin kaum finden. Vor allem, weil mir der Boden unter den Füßen fehlt. Ich bin nirgendwo geborgen oder aufgehoben. Geborgen vor allem bei einer Partnerin oder auch unter Freunden. Teilen von Leben, tanken von Lebensenergie, Inspiration durch Kommunikation. Ich fühle mehr und mehr, dass nur diese Sicherheit das Fundament ist, auf dem alles andere Halt finden kann. Mit Freiheit allein kann ich nichts anfangen. Ich erinnere mich an Freunde, die auch allein leben oder diese Phase wenigstens kennen. Sie leben in der Stadt, die ich verlassen habe. Ich will an diese Freundschaften anknüpfen. Ein Vorwand oder eine Gelegenheit, mich mit ihnen zu treffen, ist ein Gespräch über ihre Erfahrungen mit Einsamkeitsgefühlen. Gleichzeitig möchte ich mich ihnen wieder zuwenden, Freundschaft pflegen, wie es heißt, von mir aus auf sie zugehen, weil sie es aufgegeben haben.
Ich weiß noch, dass am Anfang, als ich entschieden habe, dass ich wirklich allein in der Wohnung wohne, dass das schon sowas haben kann, wo einem die Decke auf den Kopf fällt. Also wenn man so das Gefühl hat, ruft keiner an und wenn ich hier nichts mache, dann gehöre ich nicht dazu.
Seit 15 Jahren wohnt Susanne allein in ihrer hellen Wohnung. Sie ist Mitte 40 und arbeitet als selbstständige Stadtplanerin.
Also am Anfang ist es schon so ein bisschen beängstigend, dass man in eine leere Wohnung kommt und dass da nicht automatisch jemand ist, der einem eine Leere ausfüllt.
Ich bin ganz bewusst allein gezogen, weil ich wusste, dass ich diese Variante noch nicht ausprobiert hatte. Ich hatte konkret auch Sorge oder ein bisschen Angst davor. Und das war ein Grund, wo ich wusste, okay, dann muss ich das machen.
Davor hatte Matthias in verschiedenen Wohngemeinschaften gelebt, aber auch in einer Partnerschaft. Er arbeitet als Journalist und Studienreiseleiter.
Ich habe dann schon gemerkt, natürlich auch, dass ich mehr von mir selber wahrgenommen habe, weil ich dann natürlich, wenn ich nach Hause kam, niemand hatte, mit dem ich reden konnte. Und ich dann einfach natürlich gemerkt habe, ja, mein Innenleben ist stärker wahrnehmbar gewesen. Also das war mir aber vorher nicht bewusst, aber ich nehme an, dass ich davor Schiss hatte.
Ich habe auch öfter darüber nachgedacht, habe ich heute eigentlich schon ein Wort gesagt. Ich habe so eine Sinnlosigkeit gespürt und so eine Belanglosigkeit und dann eine totale Lustlosigkeit, wo ich keine Lust mehr hatte, alleine irgendwas zu unternehmen. Also quasi alles, was ich alleine getan habe, plötzlich so fade und sinnlos wurde, dass ich es gar nicht mehr machen wollte. Mich alleine gefühlt habe und dass ich was teilen wollte, dass ich wo dazugehören wollte.
Dagmar ist Anwältin und lebt allein in einer zur Wohnung umgebauten kleinen Fabriketage. Sie kennt das Alleinsein aus früheren Lebensphasen.
Also ich fühlte mich so, ja, unbeheimatet. Also ich kenne auch das Gefühl, dass ich so von außen in die Fenster reingucke, die schön beleuchtet sind und dann quasi neidisch bin, dass die da so ein schönes, geborgenes Leben haben?
Den dreien ist mit mir gemeinsam, dass wir eigentlich kein Problem damit haben, auch allein unsere Zeit zu verbringen. Im Gegenteil, das Mit-sich-Sein während selbstständiger Arbeit oder die Beschäftigung in freier Zeit nur für sich, diese Phasen brauchen wir. Auch wenn meine Freunde in ihren Mit-40ern 10 Jahre jünger sind als ich, haben auch sie nicht mehr die Angst, etwas zu verpassen, wenn sie nicht jedes sich bietende Event besuchen. Sie müssen sich nicht den beständigen Reizen des digitalen Raumes aussetzen, für das Gefühl, wahrgenommen zu werden, um das Alleinsein zu betäuben oder davon abzulenken und sich damit ihrer Identität wenigstens virtuell zu vergewissern. Erregung statt Bedeutung. Doch ohne ein Fundament scheint die immer wieder gebrauchte Stille im Alleinsein zur lähmenden Einsamkeit zu werden. Vor allem also das Dasein ohne einen Lebenspartner. Als bewusste Entscheidung wie bei Matthias oder weil es sich ebenso ergab wie bei Susanne.
Ich möchte schon auch Ruhephasen. Und dann gibt es eben diesen Moment, wo man dann nach Hause kommt und dann hat man sich nichts vorgenommen und man hat eigentlich auch nicht so Lust, dann irgendwo anzurufen. Und dann kann schon der Moment aufkommen, wo ich denke, irgendwie schon ziemlich leise und also so eine Leerphase.
Da wurde dann die Wohnung zum Beispiel, ne? Ich liebe meine Wohnung, die ist wunderschön, aber die wurde dann auch einfach belanglos und so unbehaust. Also es war, die verlor so diese, das Gemütliche, das Bergende.
Ein Aspekt ist natürlich, ich habe die Freiheit, dass ich erstmal mehr oder weniger machen kann und lassen kann, was ich will. Das heißt also jetzt, das Bezogensein auf einen anderen ist nicht da. Das ist auf alle Fälle ein Vorteil, beziehungsweise ich habe in dem Moment des Alleinseins oder des Alleinlebens natürlich nicht diesen positiven Zwang, mich jetzt ganz konkret mit einem anderen auseinanderzusetzen, also auszuhandeln, wie wir gerade zueinander stehen, auch im Alltag.
Ich gehe ja schon davon aus, dass meine Angst vorm Alleinsein und diese Löcher, dass das auch nicht was ist, was es nur bei mir gibt, weil ich nicht davon ausgehe, dass es irgendein Wesen gibt, was ganz was Besonderes und alle anderen haben das nicht. Und klar, und mit diesen Ängsten umzugehen, es gibt keinen, der das löst, dieses Problem der Löcher, wo man denkt, Gott, wie kriege ich mich zusammen? Und seien es nur kurze Löcher. Diese Leerräume, die entstehen, dass man eigentlich ganz gern jemand hätte, dass der da ist, die lernt man dann auszufüllen. Die Erfahrung zu machen, damit kann ich alleine umgehen. Und sei es, wenn ich den Fernseher anmache. Ich weiß, ich mache ihn auch wieder aus und es gibt Phasen, da brauche ich das Teil überhaupt nicht.
Ich habe das letztens mal gehabt. Da ging es mir auch so, dass es plötzlich so ganz tröstlich war, dass da so eine Stimme im Radio war. Ich glaube, da war ich mal ein ganzes Wochenende so alleine. Und da war es dann plötzlich total angenehm, so eine frische, fröhliche Stimme aus dem Radio zu hören.
Also es geht im Grunde um das Todmachen dieses Angstgefühls. Todmachen hört sich jetzt blöd an, aber man weiß halt, man kann sich da auch reinfallen lassen, das bringt nichts. Man kann toben, man kann irgendjemanden dafür verantwortlich machen.
Ich glaube, es hat bei mir tatsächlich dann auch was mit der Winterzeit zu tun. Also Dunkelheit ist für mich immer, ja, Dunkelheit, Kälte.
Wenn das einfach durchgehend dunkel ist und die Sonne nicht kommt.
Ist etwas, was mich auf jeden Fall, wenn ich alleine bin, dann noch zusätzlich belastet.
Sich dann die Wärme allein zu geben, vielleicht hat es damit was zu tun. Okay, geht man ja mit Wärmflasche ins Bett, dann wird es deutlicher, dass man Wärme sucht. Nicht umsonst ist diese Wellness, da geht es um Wärme, also Sauna, da geht es um Anfassen, Massage, um Licht. Und das ist natürlich eine Form, als Alleinwesen das zu bekommen. Und die andere Hoffnung ist, dass man sowas in einem Partner vielleicht finden könnte. Das würde man natürlich nie so sagen, aber ein Stück weit geht es ja um Wärme und Gemeinschaft und solche Sachen schon auch. Und wenn man zu zweit ist, ist das ein scheinbar einfacheres Verfahren, Wärme zu bekommen. Also das heißt Verfahren. Man kann sich umarmen. Dass dann noch das sich wesentlich weiter ausbreitet und dass das ein Mensch ist. Okay, aber ein Stück weit ist das schon auch. Diese Unkonkretheit, wenn man sagt, man braucht die Wärme der Gemeinschaft, dann meint man ja nicht, dass man sich jetzt alle umarmt. Ja? Aber im Grunde genommen kommt das ja, glaube ich schon, ursprünglich auch von dieser Wärme, weil das ist was sehr Ursprüngliches, Kindliches.
Der Mensch ist ein soziales Wesen. Was bedeutet diese triviale Einsicht? Ohne Gemeinschaft scheint alles bedeutungslos zu werden. Arbeit, freie Zeit, Natur, Reisen, Besitz. Davon habe ich alles, was ich für mich wünsche. Doch niemand wartet auf mich. Ich warte auf niemanden. Keiner freut sich auf den jeweils anderen. Diese Freiheit ist zwar selbst gewählt, dennoch bin ich wie ausgestoßen, nutzlos. Keine Vorfreude auf Rituale, die nur gemeinsam Bedeutung gewinnen und mit denen wir unsere Zeit strukturieren. Seien es die kleinen Alltagsrituale, das gemeinsame Frühstück, das Anstoßen mit einem Glas Wein am Abend bei einer Kerze. Oder seien es die großen Jahresfeste, die man zusammen vorbereitet und begeht. Mein Wunsch nach Geborgenheit, dem Zusammensein mit anderen, muss mehr sein als nur die Ablenkung von Selbstreflexion, von Grübeleien über das Vergehen der Zeit und dem Verzweifeln an der eigenen Endlichkeit.
Dass im Grunde genommen auch so eine Erkenntnis in mir reift, dass ein Mensch im Grunde mein Einzelwesen ist und es dann nur darauf ankommt, wie man sich einbindet in Gemeinschaften, die man findet, die man sich zusammensucht, wo man sich gegenseitig dann mit Geborgenheit und Zusammensein über dieses Alleingefühl so ein Stück weit rüberhilft. Aber im Grunde genommen ist man dann wieder allein. Also es ist eine Illusion. Man ist eben allein, also einzeln.
Ich glaube, an der Tatsache, dass zwei Menschen immer völlig rätselhafte Universen sind, da brauche ich nicht rühren. Das ist einfach eine Gesetzmäßigkeit. Und es gilt, die vielleicht einfach zu respektieren.
Ist das Beisammensein, egal bei welchen Gelegenheiten, vielleicht nur ein immer erneuter Versuch, durch das Teilen von im Grunde Einsamkeiten aller seine eigene aufzuheben? Bleibt letztlich alle Kommunikation nur ein Versuch, aus uns herauszutreten, herauszufinden? Seien es unsere Körper, die miteinander sprechen, oder unsere Stimme? Bruchstücke, Rudimente der Komplexität unserer Wahrnehmungen und Gedanken in Sprache zu fassen, um irgendwie die eigene Gestimmtheit mitzuteilen und die des anderen in sich aufzunehmen. Allein, um miteinander zu schwingen, jenseits eines wichtigen oder unwichtigen konkreten Gesprächsinhalts. Sondern sich während des Zusammenseins vor allem zu versichern, wir sind verbunden oder wir sind Freunde oder wir lieben uns. Wir treffen und unterhalten uns, um beieinander zu sein, um uns gleichsam im Miteinander selbst zu vergewissern. Ich sehe mich gespiegelt, in jedem ein wenig anders. Nur durch sie lerne ich mich kennen, immer wieder eine vielleicht andere, neue Facette von mir. Leben teilen, ob zu zweit oder unter Freunden, bedeutet auch, ich bin nicht allein. Ich brauche keine Angst zu haben. Wir singen, tanzen und feiern zusammen, lachen und trauern gemeinsam. Anderen geht es wie mir. Immer von neuem diese Nahrung aufnehmen, um das Verhältnis zwischen Geborgenheit und Autonomie auszubalancieren. Denn wohl erst das Gefühl der Aufgehobenheit ermöglicht, vor dem Alleinsein keine Angst haben zu müssen, sondern es auch genießen zu können. Stille. Innehalten als einen Modus von Selbstsein. Im partnerschaftlichen Miteinander wäre die Balance zwischen Geborgenheit und Autonomie vielleicht durch die Ausgewogenheit von Nähe und Distanz beschrieben. Doch wer zieht dabei die Grenzen? Wie werden sie ausgehandelt? Und wie viel Souveränität eines jeden ist nötig, um dem anderen seine Autonomie zu gewähren?
Ich glaube, dieses Alleinsein ist Voraussetzung, um überhaupt beziehungsfähig zu werden.
So ein Rückhalt in sich selbst ist schon wichtig. Obwohl sich das hart anhört. Also sag mal jemanden, der irgendwie die Vorstellung von Zusammenleben hat, den Mann seiner Träume, sag dem mal, naja, leb erst mal 5 Jahre allein, danach geht es viel besser. Ja?
Was ich nach wie vor noch verdammt schwer finde, weil die Realität, wie ich mich selber erlebe, ja, ich würde es manchmal sogar so sagen, der Körper ist da richtig durchdrungen von, oder die Zellen sind durchdrungen von dem des Alleinseins oder des Alleinlebens. Ich habe schon Momente erlebt, dass ich durch Begegnungen auf dem Hintergrund meines Alleinseins, das klingt vielleicht komisch, besoffen von Glück war in dem Moment. Und das hätte ich früher nicht so wahrgenommen. Aus so einem Hintergrund, glaube ich, da schult das Alleinsein ein bisschen. Ich finde es total attraktiv, da dran zu üben oder drum zu ringen.
Es gibt ja auch Menschen, die das innerhalb einer Beziehung leben, mit Höhen und Tiefen und mit getrennten Schlafzimmern oder durch das Miteinander eben lernen.
Ja. Bei mir hat eben das Zusammensein, zumindest jetzt in einer Beziehung, auch immer was mit Heimat zu tun. Teilen von Erlebnissen, von Gefühlen, Gedanken. Für mich vor allen Dingen von Aktionen, die man zusammen tut. Angefangen beim Zusammen sich was kochen. Ich meine, reden kann ich ja mit Leuten ziemlich schnell, da muss ich nur irgendjemanden anrufen. Aber ich finde es dann so auf lange Sicht immer wichtiger, tatsächlich so den Alltag zusammenzuteilen. Den Morgen, den Abend, also so die Sachen, die halt jeden Tag stattfinden, zusammenzumachen. Und die Mahlzeiten ist natürlich auch toll. Also ich finde, beim Essen merke ich es immer ziemlich schnell, wie verwahrlost es wird, wenn ich das nur alleine durchführe. Also es hat gleich eine ganz andere Form, wenn ich das zu zweit mache. Für mich ist das gesamte Lebensgefühl anders, wenn ich weiß, ich bin in einer Beziehung. Und dann spielt es tatsächlich überhaupt keine Rolle, ob wir im Moment zusammen sind oder nicht. Also da bin ich sogar, glaube ich, in einem Extrem. Also ich brauche dann überhaupt keine Kommunikation. Allein das Wissen, dass ich in einer Beziehung bin, reicht mir schon, um mich ganz anders zu fühlen und um mich wohl zu fühlen. Ja, es ist halt eine Heimat, die da ist.
Heimat als ein Gefühl von Geborgenheit verstehen. Was bedeutet das für mich? Orte, die mit gemeinsamen Erlebnissen verknüpft sind. Meine Kindheit, die Eltern, mein eigenes Familienleben. Doch das sind nur Heimaten in der Vergangenheit, aufbewahrt in meinen Erinnerungen. Mein Holzhaus, in dem ich nun wieder vor dem Kamin sitze? Eigentlich ein schöner Ort, doch jenseits von Gemütlichkeit und umgebender Natur eher bedeutungslos, da mit ihm so gut wie kein soziales Miteinander verbunden ist, weder früher noch jetzt gerade. Nicht, dass man in einem Dorf keinen Anschluss finden könnte. Doch als ewig zugezogen bleibender Großstadtmensch ist es schwierig, aufgenommen zu werden. Auch weil die Gemeinschaft eines Dorfes viel intensiver, aber gleichsam auch hermetischer sein kann, als das Verhältnis zwischen den Nachbarn eines großen Mietshauses in der Stadt, mit denen man anonym Tür an Tür wohnt. Ich werde mein Einsiedlerdasein in diesem Ort beenden. Ich empfinde es nicht als ein Scheitern, sondern als eine fast bis zum Äußersten gemachte Erfahrung. Und ich bin erleichtert darüber, diesen Schritt nun zuversichtlich einzuschlagen. Lebe erst mal 5 Jahre allein, dann geht es viel besser mit der Zweisamkeit, sagte Susanne. Bei mir waren es nur 2 Jahre, die dafür aber umso intensiver. Mal sehen, ob es stimmt, was sie sagte. Und dabei vergegenwärtige ich mir ihre letzten Worte.
Also das ist bei mir nicht so, dass ich beschlossen habe, dass es für mich keinen Partner gibt. Ich bin auf der Suche nach jemandem, das weiß ich. Nur nicht genau wissen, wie und wo das eigentlich lang führt und bin dann manchmal auch ein bisschen unruhig oder traurig darüber. Aber dass ich jetzt beschlossen hätte, nee, also ich will keinen, das ist mir zu anstrengend. Also so eine Phasen hatte ich auch, ja. Da sind zu viele Verletzungen mit drin, also das ist so nicht. Ich treffe ja auf einen Menschen, der hat auch eine Wohnung, ein Umfeld, Vorstellungen und was man dann gemeinsam macht und hat. Und ob man dann irgendwann beschließt, dann doch irgendwie eine Wohnung haben zu wollen. Das sind irgendwie nicht die nächsten Schritte. Die nächsten Schritte sind einfach, ja, jemanden kennenlernen und dann schauen. Ich bin da eher unsicher, wie ich den finde. Aber auf der anderen Seite habe ich auch immer mal wieder jemanden gefunden. Insofern, warum sollte es nicht nur mal wieder passieren?